wir versuchen immer wieder dieser Assoziation entgegenzuwirken, dass Menschen tatsächlich denken, okay, wenn ich jetzt erstmal morphinartige Medikamente bekomme, dann ist das Leben jetzt bald zu Ende. Ich glaube, wichtig ist einfach lediglich zu wissen, dass das Medikamente sind, die man, wenn man sie jetzt dauerhaft genommen hat, nicht von einem Moment auf den anderen komplett absetzen sollte. Damit aber befinden sich diese Medikamente in guter Gesellschaft mit ganz vielen anderen Medikamenten in der Medizin. Tatsächlich bekommen die allermeisten Patienten nicht nur ein Medikament verschrieben, sondern mindestens zwei. Nämlich ein langwirksames, was man als Basistherapie nimmt, und ein Bedarfsmedikament, was man dann für Schmerzkrisen zwischendurch nimmt.
Wir sind hier am Uniklinikum Heidelberg und sprechen über Schmerztherapie, ganz besonders medikamentöse Schmerztherapie für Krebspatienten. Und die diversen Medikamente werden ja nach einer gewissen Logik eingesetzt, passend zu den Ursachen der Schmerzen. Und darüber wollen wir mit Ihnen sprechen, lieber Herr Professor Alt-Epping. Sie sind der ärztliche Direktor am Klinikum für Palliativmedizin hier in Heidelberg. Und wie ist es denn mit den Schmerzmechanismen? Was kann man denn da betrachten und was hat das für einen Einfluss auf die Auswahl der Medikamente dann?
Wir unterscheiden eigentlich zwei große Schubladen von Schmerzsituationen. Das eine sind Schmerzen, die dadurch entstehen, dass Organe betroffen sind oder Bewegungsapparat betroffen ist, also Muskeln, Knochen und so weiter, wo Nervenendigungen drauf sind, die kleine Rezeptoren drauf haben, Nozizeptoren, sagt man dazu. Und deswegen heißt diese Art von Schmerz, eben wenn zum Beispiel der Bauch wehtut oder auch wenn die Muskulatur wehtut, nozizeptiver Schmerz. Und wir grenzen das ab zu sogenannten neuropathischen Schmerzen, was damit was bedeutet, dass Nerven involviert sind, also Nerven selbst, also Nerven, die bedrückt werden, gequetscht werden, kaputt gegangen sind, geschädigt sind durch irgendeine Art und Weise.
Da darf ich versuchen, das für mich ein bisschen ein Bild daraus zu machen. Also nozizeptiv, ja? Mhm. Kann man das so sagen, dass da wirklich so quasi ein echtes, irgendwas, was anderes, was kaputt ist, gemessen wird? Ja, also sozusagen, keine Ahnung, dass ich da schaue und dann, aha, da ist wirklich etwas, ein Organ oder irgendwas kaputt und der Nerv sagt, oh, da ist was kaputt. Oder du hast den Knochen gebrochen oder du hast dann deine Knöchel verrenkt, da ist was kaputt. Und im anderen Fall ist der Nerv selber kaputt.
Genau.
Und eigentlich ist sozusagen das, was hinten dran hängt, ist eigentlich okay. Aber der Nerv selber hat irgendwelchen Defekt erlitten und meldet dem Gehirn die ganze Zeit, dass da hinten ist kaputt, aber eigentlich ist er selber kaputt.
Genau. Also das klassische Beispiel ist halt der Hexenschuss, wo ja jetzt in der Wirbelsäule oder auf dem Niveau der Wirbelsäule zum Beispiel die Bandscheibe auf eine Nervenwurzel drauf drückt, die das Rückenmark gerade verlassen will und dadurch eben halt ein Schmerz entsteht, der ja von der Wirbelsäule bis in den Fuß manchmal hineinstrahlt, bis in den kleinen Zeh. Und dann ist der kleine Zeh natürlich gar nicht betroffen, sondern es ist einfach der Nerv selbst, der dorthin leitet, betroffen, und das spürt man eben durch diesen ausstrahlenden Schmerz. Und insofern, neuropathischer Schmerz fühlt sich tatsächlich anders an als nozizeptiver Schmerz, als Eingeweideschmerz oder Schmerz, der was mit Bewegungsapparat zu tun hat. Und für uns ist das deswegen so wichtig, das zu unterscheiden, weil wir dadurch auch die therapeutischen Maßnahmen, vor allem die Auswahl der Medikamente, richten.
Und was steht denn da so zur Verfügung? Also welche Medikamente gibt es sozusagen zur Auswahl?
Also das, was man natürlich bei allen Schmerzarten nimmt, das sind erstmal so die ganz geradlinigen Schmerzmedikamente, angefangen von den Medikamenten, die man so aus der Hausarztpraxis her kennt und auch im Onkologiebereich natürlich gerne eingesetzt werden, eben halt die mit Morphin mit nichts zu tun haben. Und dann natürlich die morphinartigen Medikamente. Aber bei neuropathischen Schmerzen zum Beispiel könnte man auch Medikamente einsetzen, die eigentlich aus der Neurologie kommen, aus der Epilepsietherapie, wo Nervenmembranen, also das, was die Nerven umscheidet, eben halt nochmal stabiler gemacht werden und dadurch eben die Fortleitung von Impulsen und damit auch dieser Schmerzreiz unterbunden wird. Und eine andere Wirkweise bei neuropathischen Schmerzen wäre zum Beispiel auch, dass man mit kortisonhaltigen Medikamenten zu einer Abschwellung führt oder aber, dass man mit Medikamenten, die eigentlich aus der Psychiatrie kommen, nämlich antidepressiv wirkende Medikamente, es schafft, eine sogenannte Schmerzdistanzierung herbeizuführen. Und dann geht es gar nicht dabei darum, dass man glauben würde, ein Patient, eine Patientin hätte jetzt eine Art von depressiver Störung, sondern im Gegenteil, es geht darum, dieses Medikament anders einzusetzen für einen anderen Zweck.
Jetzt würde ich gerne nochmal auf diese ganz allgemeinen Medikamente zu sprechen kommen, die wir auch so kennen, so, die man in der Apotheke ohne Rezept kaufen kann. Und ich glaube, diese Tatsache, dass man es so ohne Rezept kaufen kann, vermittelt einem so das Gefühl, die wären harmlos. Ist das so?
Nein. Okay. Also trotzdem sollte es jetzt nicht dazu führen, dass Menschen dann auf eine vernünftige Schmerztherapie verzichten. Und letztendlich ist es natürlich dann auch die Aufgabe von therapeutischer Seite aus, das zu steuern. Menschen sollen ja nicht selbst in die Apotheke gehen und sich irgendwas kaufen, sondern wir wollen ja Menschen beraten, die betroffen sind von Krebs, dass sie eine vernünftige Schmerztherapie bekommen. Und da achtet man natürlich auch drauf, dass die richtigen Medikamente gewählt werden, Medikamente, die wirksam sind, aber auch von ihrem Nebenwirkungsprofil hier gut passen und nicht Schaden anrichten. Und das ist natürlich unsere Aufgabe, unsere Verantwortung, dass das eben richtig kanalisiert wird und dass wir auf Nebenwirkungen und Nebenwirkungsprofile der einzelnen Medikamente gut Acht geben.
Manchen Patienten geht es ja so, wenn sie dann diese wirklich sehr starken Medikamente bekommen, die ja also Morphin ähnlich sind und deswegen heißen die ja Opioide. Ne? Genau. Also wie das gute alte Opium, was ich weiß, was von den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts. Und manchen geht es dann aber so, wenn die das verschrieben bekommen, dann denken sie, wow, jetzt ist aber wirklich schlimm. Ne? Ja. Jetzt ist sozusagen, jetzt hat meine Stunde geschlagen, jetzt dauert es nicht mehr lange und ich bin weg. Ist das so eine berechtigte Einsortierung oder Angst oder würden Sie sagen, nee, das ist eigentlich nicht so der Fall?
Also ich bin dankbar, dass Sie das fragen, denn selbstverständlich ist das nicht der Fall, sondern wir versuchen immer wieder auch klarzumachen und auch dieser Assoziation entgegenzuwirken, dass Menschen tatsächlich denken, okay, wenn ich jetzt erstmal Morphin bekomme oder morphinartige Medikamente bekomme, dann ist das Leben jetzt bald zu Ende. Für uns sind morphinartige Schmerzmedikamente ein wirksames und geradliniges Schmerzmedikament. Und die in der Regel erforderlich auch sind, gerade bei solchen schweren Krankheitszuständen. Und keineswegs jetzt irgendwie eingesetzt werden, wenn der Tod naht oder im Gegenteil oder noch schlimmer, keineswegs eingesetzt werden, um den Tod irgendwie zu beschleunigen oder sowas in der Art.
Aber tatsächlich, also um das Thema Nebenwirkungen, da kommen wir nachher nochmal separat, machen wir noch einen separaten Film, steigen wir tiefer drauf ein. Nichtsdestotrotz, das sind ja schon auch Medikamente, die ordentlich Nebenwirkungen haben. Und wenn jetzt jemand aber weiß, A, ich bin ein chronischer Patient und B, ich habe hoffentlich noch 10, 20 Jahre vor mir, sind Opioide da nicht dann trotzdem, ich sag mal, eine Herausforderung?
Genau, also das ist jetzt auch wichtig zu schauen, in welcher Lebens- und Erkrankungssituation sich ein Mensch befindet in der Dauertherapie jetzt für chronifizierte Schmerzzustände sind Opioide erstens nicht wirklich so gut wirksam und zweitens auch nicht natürlich nicht so gut geeignet, sondern wir sprechen ja jetzt hier über Krebserkrankungssituationen, manifeste Krebserkrankungssituationen oder wo ich wirklich auch überzeugt bin, dass es sein darf, dass man dann eben halt auch starke Medikamente einsetzen darf, damit diese Erkrankungssituation irgendwie aushaltbar ist. Und gerade in der chronischen Schmerztherapie, welches ja auch die Domäne von spezialisierten schmerzmedizinischen Einrichtungen, die multimodale Schmerztherapie anbieten, ist, spielen Opioide wirklich eine total untergeordnete Rolle.
Aber das heißt, wenn jetzt jemand in einer kritischen Situation ist, bekommt diese sehr starken Medikamente, also Opioide, braucht er sich keine Sorgen machen, die kriegt er halt für einen gewissen Zeitraum, dann, weiß ich nicht, setzt man sie wieder ab, muss man eventuell ausschleichen oder wie macht man das dann typischerweise? Ja?
Also wenn es jetzt darum geht, zum Beispiel im Rahmen einer Krebserkrankung, die mit starken Schmerzen einhergeht, die aber jetzt behandelt und geheilt wird, dann werden Opioide natürlich dann hinterher wieder ausgeschlichen und peu à peu abgesetzt. In der Palliativmedizin ist es natürlich so, dass Menschen, die eine unheilbare Erkrankung haben, in der Regel dann auch die Schmerzen dauerhaft behandelt bekommen müssen, bis zuletzt. Und ich glaube, wichtig ist einfach lediglich zu wissen, dass, wenn es jetzt um die Sorge vor Abhängigkeit geht, was natürlich auch von vielen Patienten geäußert wird, dass das Medikamente sind, die man, wenn man sie jetzt dauerhaft genommen hat, nicht von einem Moment auf den anderen komplett absetzen sollte. Und damit aber befinden sich diese Medikamente in guter Gesellschaft mit ganz vielen anderen Medikamenten in der Medizin, die man auch nicht von einem Moment auf den anderen absetzen darf, sondern ausschleichen sollte, damit da keine Nebenwirkungen entstehen. Und insofern ist dieser Abhängigkeitsaspekt für uns, gerade jetzt, wenn es um diese existenzielle Ausnahmesituation einer Krebserkrankung geht, wirklich vernachlässigbar.
Okay, ich glaube, das ist nochmal wirklich wichtig, das so klar zu sagen. Ja. Ich glaube, ein weiterer Punkt, den Patienten total verwirrt, ist, dass man Schmerzmedikamente so konstant nehmen sollte. Also jeden Tag eins oder jeden Tag zwei oder was immer auch. Wo ja die meisten Patienten sagen, ja, aber ich habe halt, keine Ahnung, dreimal oder was ich was. Also mir tut es dann mal da weh, dann tut es wieder nicht weh und dann tut es wieder da weh und dann tut es wieder nicht weh. Warum soll ich dann die ganze Zeit die Schmerzmedikamente nehmen?
Ja, wir unterscheiden ja zwischen einer Basisschmerztherapie, also langwirksame Medikamente, die man zum Beispiel 2, höchstens 3-mal am Tag einnimmt, die 8 bis 12 Stunden wirken oder sogar auch über Pflaster appliziert werden und dann sogar 3 Tage wirken am Stück, von einer Bedarfsmedikation. Und tatsächlich bekommen die allermeisten Patienten jetzt in meinem Arbeitsbereich oder überhaupt im Bereich der Tumorschmerztherapie also nicht nur ein Medikament verschrieben, sondern mindestens 2. Und nämlich ein langwirksames, was man als Basistherapie nimmt, und ein Bedarfsmedikament, was man dann für Schmerzkrisen zwischendurch nimmt. Also Patienten, die zum Beispiel eine Krebserkrankung haben, die den Knochen betrifft und nachts um 3 aufwachen mit starken Rückenschmerzen. Mhm. Dann brauchen sie ein schnell wirkendes Extra-Medikament, eine Extra-Dosis, die sie nehmen können und von der sie auch wissen, dass sie nach 20 Minuten dann spätestens auch wirkt.
Okay.
Und zusätzlich aber haben betroffene Patienten natürlich auch eine Basismedikation, die eben nach der Uhr eingenommen wird, also morgens, mittags, zur Nacht.
Und warum ist das denn ein Vorteil?
Der Vorteil ist, dass, also erstens, es ist selten, dass Patienten nur Schmerzspitzen haben und zwischendurch schmerzfrei sind, sondern meistens gibt es einen Hintergrundschmerz, der immer die ganze Zeit da ist und dann on top gibt es dann noch Schmerzspitzen.
Okay.
Insofern macht es dann auch Sinn, eben halt diese beiden Strategien quasi auch zu verfolgen. Und zum Zweiten reduziert man natürlich auch die Zahl der Schmerzspitzen und die Heftigkeit dieser Schmerzspitzen dadurch, dass ich eine Basismedikation, also einen Wirkspiegel schon mal im Blut habe, der dann verhindert, dass so Schmerzspitzen extrem heftig empfunden werden.
Und wenn ich jetzt diese Basismedikation nehme und dann die Bedarfsmedikation, ist es eigentlich das gleiche Medikament oder sind das dann unterschiedliche?
Ja, genau, also in aller Regel versuchen wir und bemühen wir uns, das gleiche Medikament zu nehmen. Also ja, ist ganz egal, also ein starkes Medikament, morphinartig, Morphin selbst, einmal in retardierter Form und dann unretardiert für die Schmerzspitzen zwischendurch.
Also mit retardiert, das kennen wir zwar eigentlich alles aus dem Fernsehen, aber meint man ja so, dass es so langsam sich verteilt im Körper.
Genau.
Und im anderen Fall kommt es direkt in den Körper rein. Ne?
Genau.
Okay. Und trotzdem gibt es ja dann noch diesen Begriff Durchbruchschmerzen. Ich muss sagen, ich finde den Begriff auf der einen Seite anschaulich, auf der anderen Seite ein bisschen merkwürdig. Was meint man denn damit?
Also Durchbruchschmerzen und Schmerzspitzen sind dasselbe.
Ah, okay.
Und also ich finde den Begriff Schmerzspitze auch besser, aber das ist Geschmackssache, denke ich.
Und damit meint man eben, dass man halt, obwohl man eine Therapie macht, dann plötzlich ein Schmerz sich doch massivst äußert.
Also durch bestimmte Bewegungen, wobei man sagen muss, bewegungsabhängige Schmerzen sind natürlich so schnell da und auch so schnell wieder weg. Da so schnell kann man gar kein Schmerzmedikament nehmen, ist auch dann vielleicht nicht nötig. Aber wenn man nachts um 3 aufwacht mit schlimmsten Rückenschmerzen, ist man, glaube ich, froh, wenn man ein schnell wirkendes Medikament in der Schublade hat.
Und wenn wir jetzt über diese Basismedikation oder eben Bedarfs- oder Durchbruchsmedikation sprechen, sind das typischerweise Tabletten oder wie kriegt man das?
Also die Basismedikation, die jetzt zum Beispiel bei Patienten, die krebskrank sind, gegeben wird, sind in der Regel Tabletten. Weil das eben halt die Form ist, die retardiert ist und die eben halt ein paar Stunden lang anhält. Oder wenn das Schlucken zum Beispiel Schwierigkeiten bereitet, auch als Pflaster gegeben werden kann.
Ah.
Was
durch die Haut geht es dann durch und okay.
Genau, wird in der Haut quasi ein Wirkstoffdepot gebildet, weil eben der Wirkstoff sozusagen in die Haut hinein diffundiert und von dort aus geht es dann ins Blut und zwar über 3 Tage und dann muss nach 3 Tagen das Pflaster neu gewechselt werden. Und die Medikamente, die man als Bedarfsmedikation nimmt, also bleiben wir mal bei diesem Beispiel, nachts um drei wacht ein Betroffener auf und hat schlimmste Rückenschmerzen, die gibt es in unterschiedlichen Formen, also als Tabletten oder als Tropfen auch, oder auch Präparate, die man sich unter die Zunge schiebt oder auch Medikamente, die man subkutan, also unter die Haut spritzt. Mhm. Da gibt es ganz verschiedenartige Varianten.
Aber im Prinzip immer so, dass der Patient das sich selber geben kann. Also dass es nicht darauf angewiesen ist, dass jemand anderes das unbedingt macht, sondern dass, ich sag mal, ein vergleichsweise fitter Patient das einfach sich selber geben kann.
Ja, der Patient oder ein Angehöriger, dass die Familie es schafft, dass eben halt auch eine solche Krise, eine solche Schmerzkrise, zum Beispiel mit telefonischer Unterstützung durch ein ambulantes Palliativteam, dann auch selbstständig zu managen.
Weil das ist ja dann total wichtig, ne? Genau. Dass man nicht erst warten muss, dass irgendjemand kommt oder
genau.
So.
Genau, ja. Also die Familie soll das selbst, soll in die Lage versetzt werden, mit einer solchen Schmerzspitze selbst umzugehen. Und dafür rüsten wir Patienten in der Regel auch immer aus mit Bedarfsmedikament.
Aber wenn die Patienten sich jetzt auseinandergesetzt haben, mit welcher Art von Schmerztherapien oder Schmerzmedikamenten es denn gibt, wie können Sie denn mit Ihrem betreuenden Arzt darüber sprechen, was für Sie gut passt, was Sie gerne hätten oder eben insbesondere gerne nicht hätten, wie Sie das gerne verabreicht haben möchten? Gibt es da überhaupt Entscheidungspotenzial für Patienten mit?
Ja, oder? Natürlich. Also das sollte man wirklich auch als selbstverständlich auch ein Stück weit voraussetzen, dass diese Medikation mit dem Patienten und den Betroffenen, auch der Familie natürlich erörtert wird. Was nützt die beste Schmerzmedikation, wenn aber in Wirklichkeit Vorbehalte bestanden, diese überhaupt einzusetzen? Mhm. Also Stichwort Angst vor morphinartigen Präparaten und so. Das muss wirklich auch geteilt werden. Die Gedanken, die Begründung, warum man dieses Medikament einsetzen möchte, muss geteilt werden. Man wird dann gemeinsam zu einer Entscheidung kommen. Und das Gleiche gilt ja auch für die Frage, welches Bedarfsmedikament ist eigentlich für diesen Menschen und für diese Familie, um die es hier geht, eigentlich wirklich praktikabel. Also was nützt das, wenn ich Bedarfsmedikation als Spritze für die Subkutangabe aufschreibe, aber es ist niemand da, der das applizieren könnte. Mhm. Oder jemand hat Angst vor Spritzen. Sondern es geht wirklich darum, im Dialog auch mit den Betroffenen festzulegen, wie Schmerztherapie gestaltet wird. Und das betrifft auch das betrifft nicht nur die Auswahl der Substanzen, sondern auch eben die Art, wie appliziert werden soll. Und dann natürlich aber auch die Instruktionen, wann welches Medikament eigentlich dann wirksam ist.
Vielen lieben Dank. Mhm. Wir haben noch als nächstes oder als letztes den Film zum Thema Nebenwirkungsmanagement und warum das für Patienten so wichtig ist.